Manche Dinge würden uns aufs Allerhöchste verwundern. Die würden wir nicht glauben, wenn wir nicht langfristig dran gewöhnt wären. Wenn sie uns nicht dadurch selbstverständlich wären. Zum Beispiel die Vögel. Wenn ich Vögel fliegen sehe, so ein bisschen größere Tauben oder noch größere Amseln, dann denke ich das manchmal. Dann denke ich manchmal, wenn wir das nicht von Kind auf immer wieder so sehen würden. Mal angenommen, wir würden aufwachsen, ohne je Vögel zu sehen oder von ihnen zu erfahren. Vielleicht gibt es irgendwelche Inseln, wo es keine gibt. Und dann kommt einer und erzählt uns, du, da gibt es so eine Tiere, so eine und auch so eine, die können sich lösen, die können von der Erde hochfliegen und da über die Bäume. Und manche oder viele von ihnen schaffen es sogar, ohne Ausruhen, ohne Auftanken, ganze Ozeane zu überqueren. Würden wir doch sagen, du spinnst. Das gibt's nicht, das ist unmöglich. Absolut unmöglich. Vielleicht würden wir noch zugestehen, naja, ist eine nette Idee eigentlich, so eine Geschichte. Schöne Geschichte. Solltest du mal einen Fantasy-Roman drüber schreiben. Weihnachten ist auch sowas. Was Weihnachten geschehen ist, ist uns so selbstverständlich, dass wir uns das überhaupt nicht anders vorstellen können. Und in dieser Predigt möchte ich mal versuchen, es zu entselbstverständlichen. Das mal nicht vorauszusetzen, dass es überhaupt nicht anders hätte kommen können. Und deshalb ein Predigttext, der Weihnachten noch vor sich hat, in dem das auch eine hört, die das alles noch nicht kennt und die sich noch so richtig gesund drüber wundern kann. Ich lese aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 1, ab Vers 26. Und im sechsten Monat der Schwangerschaft von Elisabeth ist gemeint, sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth, zu einer Jungfrau, die vertraut war einem Mann mit Namen Josef vom Hause David. Und die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach, sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über die Rede und dachte, welch ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. Da sprach Maria zu dem Engel, wie soll das zugehen, da ich von keinem Manne weiß? Der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach, siehe, ich bin des Herrn Magd. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel schied von ihr. Die alte Geschichte von einem Engel, der Maria die Erlösung ankündigt. Das große Projekt des Himmels mit der Erde. Weihnachten mal das Selbstverständliche nehmen. Fragen, warum sind manche Dinge eigentlich so, wie sie sind? Warum dort? Warum zu der Zeit? Warum so? Ich will das so machen, dass ich mir mal vorstelle, mit euch vorstelle, im Himmel kämen Projekte so zustande wie bei uns, wie in einer Gemeinde, wie in einem Gemeindebund oder sonst einer Organisation, in der nur, aber immerhin mit gutem Willen und gesundem Menschenverstand gearbeitet wird. Himmlisches Projektmanagement, Projekterlösung. Im Himmel haben Sie also einen Planungsstab, der für das Projekt Strategien entwerfen soll, der das optimale Timing bestimmt und alles, was so dazugehört, planen soll. Als Gott erkennt, dass die Zeit, die Menschen zu erlösen, reif ist, gibt er seinen Engeln, seinem Planungsstab, also die Aufgabe, eine Botschaft auszuarbeiten, die allen Menschen versichert: Ich bin immer bei euch, in den Höhen, in den Tiefen des Lebens. Und weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendeine andere Kreatur kann euch diese Gewissheit nehmen, diese Gewissheit meiner Gegenwart und meiner Liebe. Das soll rüberkommen in dieser Botschaft. Deshalb auch die Überschrift der Predigt: Wenn der Himmel nach Worten sucht. Natürlich gibt es gleich eine Rückfrage an die Zentrale. Wäre es nicht besser, bei dieser Gelegenheit die Schöpfung so ein bisschen umzugestalten? Zum Beispiel dafür zu sorgen, dass kein Mensch vor 70 stirbt oder vor 80. Oder dafür, dass es unerschöpflich Energie gibt und dass überschüssiges Kohlendioxid einfach von selber im Meer verschwindet. Und dass Menschen, die andere mutwillig belügen, für 20 Minuten eine lila leuchtende Nase kriegen. Dann gäbe es manche Interviews bestimmt nur noch im Radio. Es kommen noch eine ganze Reihe weiterer guter Verbesserungsvorschläge. Aber die Zentrale gibt zurück: Erlösung, die gilt für die real existierende Schöpfung, so wie sie nun einmal ist. Also überlegen die Engel, wie könnte man die Botschaft von der Nähe Gottes den Menschen, so wie sie nun einmal sind, übermitteln. Und ein erster Engel tritt nach vorne und sagt: Also wenn die Menschen verliebt sind in jemanden, dann können sie den spüren, auch wenn er weg ist, dann können sie den spüren, als wenn er da wäre. Und alles weist für die Verliebten hin auf den Geliebten, auf die Geliebte. Jedes Blätterrascheln, ein Glockenschlag, was auch immer. Und in jedem Glück, was sie empfinden, ist der Geliebte gegenwärtig. Und wenn sie krank sind, dann werden sie neu belebt. Und wenn sie alt werden, vergessen sie vor Verliebtheit ihr Alter. Ich werde also hingehen und ihnen sagen: Gott hat sich in euch verliebt. Und es mag euch vielleicht scheinen, als sei er abwesend in der Welt. Aber wenn ihr in ihn verliebt seid, dann werdet ihr ihn überall sehen, dann werdet ihr ihn überall spüren. Zustimmendes Gemurmel bei den Engeln. Aber ein zweiter Engel meint: Das ist zu abstrakt. Wir müssen das in ein Gleichnis fassen, in eine Geschichte. Zum Beispiel so: Mit Gott verhält es sich wie mit einem König, der nach dem Tode seiner Frau sich in ein einfaches Mädchen verliebt hat. Und das Mädchen wollte es nicht glauben. Sie wusste, die hohen Herren, die werben zwar um das einfache Volk, aber wenn es ernst wird, dann heiraten sie eine Königstochter. Der König war darüber sehr traurig, denn er musste zugeben: Alle Lebenserfahrung gibt ihr Recht. Die Mädchen aus dem Volk, die werden bei Königen Geliebte für einen Sommer, aber nicht die Königin fürs Leben. Wie konnte er ihr also beweisen, dass er sie liebte und keine andere? Da versammelte er seinen Hof und sagte: Ich danke ab. Ich verzichte auf meine Macht zugunsten meines Sohnes. Und er verließ den Palast, ging in die Wälder und nicht lange darauf galt er als verschollen. Und so kam er unerkannt zu seiner Geliebten und warb um sie. Würde sie einen König heiraten wollen, der auf seine Macht verzichtet hat? einen König, der sich seiner Königsgestalt entäußert hat, um ein Mensch zu werden wie alle anderen? An dieser Stelle, sagte der Engel, muss das Gleichnis dann abbrechen. Denn das Leben, denn das Ende von diesem Gleichnis müssen die Menschen selbst in ihrem Leben finden. Es hängt von ihnen ab, ob sie zu dieser Werbung Gottes Ja sagen. Nachdenkliche Stille breitet sich aus bei den Engeln. Ein dritter Engel meint, ach wisst ihr, bei solchen Gleichnissen, die Menschen sind berührt, das stimmt schon. Aber dann sagen sie, das ist doch nur Dichtung, das ist doch nicht real. Und dann wenden sie sich wieder ab. Man müsste der Dichtung ein Stück Realität beimischen. Etwas, wodurch die Menschen aufhorchen. Am besten was Skandalöses, das wird beachtet. Wir könnten zum Beispiel einem Geistlichen den Auftrag geben, geh hin und heirate eine Ehebrecherin und eine Hure. Und wenn es dann einen Skandal gibt, wenn die Kirchenbehörde einschreitet und wenn sie ihn in Interviews fragen, warum er sowas tut, dann soll er sagen, Gott liebt die Menschen, obwohl sie notorisch untreu sind. Eben deshalb, weil ich mein Leben als Botschaft Gottes an alle Menschen gestalten will, heirate ich diese Frau und liebe sie von Herzen. Und ich bin darin ein kleines Echo der großen Liebe Gottes zu euch, die ihr nicht besser seid als ich und meine Frau. Der Vorschlag wurde in der Engelheit kontrovers diskutiert. Das sagte ein vierter Engel, es ist immer noch eine symbolische Handlung. Das ist immer noch zu viel Bild und zu wenig harte Realität. Wir müssen einen Schritt weitergehen. Gott selbst muss Mensch werden. Er soll nicht abdanken zugunsten seines Sohnes. Er soll seinen Sohn auf die Erde schicken. Wie alle anderen soll er geboren werden. Von einer Frau, klein und schrumpelig bei der Geburt, schreiend mit roten Flecken. Dann muss er aufwachsen wie alle anderen. Nicht als Musterknabe, eher so ein bisschen sonderlich, sodass seine Familie ihn für verrückt hält. Und überhaupt seine Familie, das soll nicht so eine heilige Familie sein mit Harmoniestress um Weihnachten rum. Und er muss alle Risiken des Lebens teilen, alle Klippen nicht verstanden werden, Sorge, um wie er sich ernähren soll, wie er leben soll, Krankheit, Tod. Nur dann, wenn Gott in einem wirklichen Leben da ist, ohne jeden Abstrich, nur dann können wir das den Menschen glaubhaft versichern. Gott ist in eurer Nähe, in allen Stationen eures Lebens, zwischen Geburt und Grab, in allen Lagen. Nur dann können wir die Botschaft von der Erlösung vermitteln. So gewiss Gott in diesem Menschen lebt und lacht und leidet, so gewiss will er an jedem von euch sein, in euren hellen Zeiten und auch in euren dunklen Stunden und auch im Tod. Auf diesen Vorschlag wurden gleich Bedenken laut. Wie um alles in der Welt sollen die Menschen denn erkennen, dass da nicht irgendein beliebiger Mensch geboren wird, sondern der Sohn Gottes? Müsste man schon was Besonderes veranstalten? Einer schlug vor, wir könnten das Kind von einer älteren Frau gebären lassen, die lange unfruchtbar war, die sich nach einem Kind sehnt. Und ein Engel würde ihr das Kind ankündigen. Das wäre doch ein wunderbares Symbol für die Erlösung. Sofort ein Gemurmel zwischen den Engeln. Alle Engel sind Feuer und Flamme. Das gilt als schönste Aufgabe unter den Engeln, einer Frau anzukündigen, dass sie ein Kind bekommt. Einer Frau, die sich das wünscht und die lange darauf wartet. Aber einige meinen, Ankündigungen von Kindern an unfruchtbare Frauen, das hatten wir nun schon so oft inszeniert. Bei Hannah und Samuel und bei den Patriarchen. Wir müssen uns mal eine Steigerung einfallen lassen. Nicht eine alte Frau, sondern eine junge Frau. Und sie soll nicht unfruchtbar sein, sondern unberührt. Eine Geburt ohne Zeugung. Das ist besser als ein Skandal wie die Heirat mit der Prostituierten. Sowas ist angemessener für den Himmel in moralisch sensiblen Zeiten. Die Menschen sind ohnehin so sehr auf Sex fixiert, als ob es nur eine interessierte Frage gäbe, wer schläft mit wem. Wir Engel, wir zeigen ihnen dagegen, das Größte in der Welt geschieht, ohne dass jemand mit jemandem geschlafen hat. Einige Engel finden diesen Vorschlag ausgezeichnet. Andere sehen noch Schwierigkeiten. Das ist doch dann so eine Art realer Mythos, bei dem aus Bildern eine handfeste Realität wird. Und vor allem gibt es moralische Bedenken gegen so eine ungewöhnliche Geburt. Diese Geburt wertet die dann nicht alle anderen ab, die auf normalem Weg geboren wurden, als Folge einer Liebesnacht. Könnten dann nicht einige auf die Idee kommen und sagen, die Liebe Gottes verwirklicht sich nur unter Ausschaltung menschlicher Sexualität? Als müssten gute Menschen so wie Engel sein, frei von Sexualität und jenseits von Gut und Böse. Aufgrund dieser Bedenken einigt man sich auf drei Kompromisse. Der erste Kompromiss: Die Engel beschließen, das Kind soll tatsächlich Sohn Gottes heißen. Aber eine der vier Schriften über das Leben dieses Kindes und dieses Mannes. In einer dieser vier Schriften soll erst, wenn es schon erwachsen ist, soll es erst dann zum Sohn Gottes adoptiert werden. Und daher lesen wir heute im Markus-Evangelium von der Himmelsstimme, die Jesus bei seiner Taufe adoptiert, mit den Worten: Du bist mein geliebter Sohn, dich habe ich erwählt. Und das sagt diese Stimme auch an uns Erwachsene. Mitten im Leben könnt ihr Söhne und Töchter Gottes werden. Und es hängt nicht von eurer Kindheit ab, als ob da die Würfel schon gefallen wären. Wir alle werden geboren, um wie der eine Sohn Gottes mitten im Leben zu Kindern Gottes zu werden. Der zweite Kompromiss: Der Engel, der die Botschaft an die junge Frau überbringt, der überbringt zwei Botschaften. Die erste Botschaft sagt nichts von einer ungewöhnlichen Geburt, sondern der jungen Frau wird gesagt, dass sie einen König gebären wird, der wie die alten Könige Israels durch Adoption Sohn Gottes genannt wird. Und daher lesen wir in der ersten Engelsbotschaft im Lukas-Evangelium: Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm einen Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben. Und dann lesen wir eine zweite Engelsbotschaft. Und in der ist eindeutig die Rede von einer wunderbaren Geburt. Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Die Gegner einer wunderbaren Geburt unter den Engeln konnten dem jetzt auch zustimmen, weil der Heilige Geist an die Stelle des Mannes tritt. Denn der Heilige Geist ist allen verheißen, allen unabhängig von ihrer Volkszugehörigkeit, unabhängig von ihrem Geschlecht, von ihrem Status. Alle können diese Kraft empfangen. Alle können zu Königssöhnen und Königstöchtern werden. Alle können zu Söhnen und Töchtern Gottes werden. Niemand wird ausgeschlossen. Und der dritte Kompromiss: Mindestens an einer Stelle soll eindeutig gesagt werden, auch diese wunderbare Zeugung ist ein Bild für das, was allen Menschen geschehen soll. Und daher lesen wir im Johannesevangelium am Anfang dort, wo eigentlich von der Geburt des Gottessohnes die Rede sein müsste, von der wunderbaren Geburt aller Christen. Wir lesen vom Wort, vom Logos, der im Anfang bei Gott war. Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott, der als Licht in die Welt kam, das von vielen abgelehnt wird, aber von einigen aufgenommen wird. Und dann steht da, Johannes 1, Vers 12, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und nun kommt das Entscheidende, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Alle Menschen, in denen das Wort Wohnung nimmt, werden neue Geschöpfe und sie erhalten ein neues Leben, das nicht zurückgeht auf die Zeugung durch einen Mann, sondern das eine wunderbare Geburt ist, eine Wiedergeburt, die auf Gott zurückgeht. Und die Geburt dieses einen Kindes soll uns versichern, dass wir alle geboren sind, um neugeboren zu werden. Und nicht nur irgendwie neu, sondern so, dass Christus in uns geboren werden soll. Er ist der, der uns neues Leben schafft. Und auf diese innere Verwandlung kommt alles an. So wie es der Mystiker Angelus Silesius formuliert, wird Christus tausendmal zu Bethlehem geboren und nicht in dir, du bleibst noch ewiglich verloren. Christus in uns geboren. Durch diese drei Kompromisse waren die Bedenken ausgeräumt gegen die Missverständlichkeiten der Jungfrauengeburt. Nun ja, nicht ganz ausgeräumt, aber sie konnten zurückgestellt werden. Jetzt musste noch eine passende Zeit gefunden werden für das Projekt. Und einige Engel schlugen das Jahr 2009 vor. Sie sagten, in diesem Jahr ist gerade um Weihnachten eine kräftige Freudenbotschaft, eine kräftige Friedensbotschaft nötig. Und wie wäre es, wenn man den Erlöser in Afghanistan geboren werden lässt und das dann in der Presse verbreitet? Vielleicht wird es dann dort friedlicher werden. Oder wie wäre es mit Bethlehem? Da könnte was für den Frieden zwischen Israelis und Palästinensern getan werden. Dieser Plan wird verworfen. Die Menschen 2009 würden nicht verstehen, worum es geht, weil sie die Sprache der Mythen nicht mehr verstehen. Sie würden vielleicht einen medizinischen Kongress veranstalten über, sagen wir, Fertilisationsfortschritte ohne virile Spermakomponente und meinen, damit hätten sie die Sache begriffen. Aber dass es eine Geschichte ist, die wohl an einem bestimmten Ort passiert ist, zu einer bestimmten Zeit, an einem bestimmten Volk, die aber etwas meint, was überall, an jedem Ort und zu jeder Zeit und in allen Völkern geschieht. Überall da, wo sich ein Mensch dem Wort Gottes öffnet und neues Leben in ihm geboren wird, jenseits des biologischen Lebens. Das zu verstehen, da hätten sie mit ihrem Weltbild Schwierigkeiten. Und deshalb wählte man die antike Zeit, die das wusste. Was in einer bestimmten Zeit geschah, kann Bedeutung für alle Zeiten haben. Und was in einem bestimmten Ort geschieht, kann Bedeutung für alle Orte haben. Im Himmel war man sich weiter einig, wir müssen ein Volk wählen mit einer Tradition, die das gelernt hat. Die das gelernt hat, die eigene Geschichte als ein Zeichen zu deuten für das Heil für alle Menschen. Und deshalb fiel die Wahl auf das jüdische Volk. Dort soll die Erlösung geschehen. Danach schickte man den Engel Gabriel nach Nazareth mit einer Botschaft an Maria. Und gleichzeitig viele Engel zu allen Menschen. Und einer von ihnen ist unterwegs zu jedem von uns. Und jeder von uns. Einer ist unterwegs zu dir und will dir diese Botschaft überbringen. Gott ist immer bei dir, in den Höhen und Tiefen des Lebens. Und nichts kann dich von ihm trennen, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder etwas Gegenwärtiges noch etwas Zukünftiges noch etwas Vergangenes noch irgendeine andere Kreatur kann dich von der Liebe Gottes scheiden, die in diesem Kind ist. Wenn du dieses Kind in dein Herz aufnimmst, wenn es noch einmal in dir geboren wird, dann wird dein Leben voll werden von der Liebe Gottes. Dann wird es hell werden wie das Leben eines Verliebten. Und wer es auch nur für einen kurzen Augenblick. Und wer es auch zwischen viel Angst und Traurigkeit. Wenn Gott in dir geboren wird, dann kann dir nichts Größeres mehr geschehen. Und dein Leben hat unauslöschlichen Wert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus. Amen.